Ich denke, ich fange mal einfach an. Schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Was? Ja, genau. Sie Rekursion, ja. Genau. Also, guten Abend, das bin ich. Das ist ein goldenes Klo. Und ja, also ich verdiene meine Brötchen mit Software, ganz konkret mit freier Software, Open Source. Das brauche ich hier nicht zu erklären, was das ist. Ich bin Mitglied im FFII und habe auch gute Kontakte zur Patentfrei-Initiative, zum Hannes. Und jetzt ist noch ein weiterer interessanter Verband aufgetaucht, der BIKT e.V., ein seriöser Zusammenschluss seriöser Unternehmen. Also ideale Plattform, um gegenüber Politikern aufzutreten. Da bin ich noch nicht Mitglied, aber hauptsächlich deswegen, weil ich noch keine Zeit hatte beizutreten, weil ich diesen Vortrag vorbereitet habe. In letzter Minute buchstäblich, also es haben sich in den letzten Wochen doch einige Ereignisse überschlagen an der Softwarepatentfront, wobei wir ja alle gehofft hatten, dass seit 2005 denn Ruhe sei. Aber natürlich ist keine Ruhe, es geht richtig nochmal los. Ja, deswegen herzlichen Dank, dass ich hier überhaupt sprechen darf, obwohl ich also wirklich ein ganz klein bisschen über die über Abgabeschluss hinaus war mit meinem Vortrag. So, ich habe schon mal vor dem CCC gesprochen, das war 2002 auf dem Chaos Communication Congress mit einer Patentparty, wie wir es damals genannt haben. Es ging darum, also unter anderem ging es darum, Patente zu finden, die wir als besonders schädlich betrachten. Ich selbst hatte die Spielregeln aufgestellt. Für jeden verletzten Anspruch bekommt man einen Punkt. Für jede Patentverletzung, die man der Bundesregierung nachweisen kann, gibt es 10 Zusatzpunkte. Und ich habe dann, um die Spielregel zu schreiben, einfach mal wirklich zufällig, also mit Zeugen zufällig, mit geschlossenen Augen auf dem Bildschirm getippt, so das Patent beschreibe ich jetzt mal als Spielregel. Und naja, es war ein Patent auf Grafik bearbeiten und diese Bearbeitung erkennen. Punkt. Also nicht irgendwie geheimnisvolle Algorithmen, sondern es ging darum, wir bauen irgendeine Information in eine Grafik ein und erkennen anschließend, dass diese Information eingebaut wurde. Soll ein Wasserzeichen sein, aber na gut. Also dieses Programm hier verletzt das Patent und das ist bis heute gültig. Wir haben aber noch mehr interessante Sachen entdeckt, nämlich hier Überwachung von Computern übers Netz. Man guckt, ob der Computer noch da ist. Wenn er nicht mehr pingt, ist er wohl weg, dann müssen wir Alarm geben, denn er wurde möglicherweise geklaut. Auch das ist patentiert. Das gilt noch. Ja, was hatten wir denn noch damals? Schwellwerte für Graustufenbilder. Ich wähle einfach einen Schwellwert. Alles, was drunter liegt, wird schwarz. Alles, was drüber liegt, wird weiß. Auch patentiert bzw. war patentiert und hier geht es jetzt schon los. Wir müssen uns überlegen, welche Beispiele sind in der Diskussion überhaupt noch sinnvoll zu bringen. Denn einige Patente sind ausgelaufen und ein Patent, das nie erteilt, sondern nur beantragt wurde, kann man natürlich nicht mit argumentieren. So, dieses Patent wurde erteilt. Es wurde dann zwar bereits 1999 in Deutschland nicht weiter verlängert, ist also damals ausgelaufen, aber grundsätzlich wurde ein Patent auf diese auf diesen genialen Algorithmus erteilt und wäre im Prinzip bis heute gültig, wenn es nicht eben der Besitzer des Patents beschlossen hätte, das nicht zu verlängern. Naja, für unsere Argumentation, ob wir Softwarepatente wollen oder nicht, gegenüber dem Patentamt, gegenüber Politikern, ist es wichtig, dass das Patent erteilt wurde. Ob der Besitzer es danach weggeworfen hat, ist sozusagen egal, er hätte es ja behalten können. Ja, ein weiteres sehr schönes Patent, das ich auch jetzt, also es war schwierig, das zu recherchieren hier. Ich habe immer nur meine eigenen Webseiten gefunden oder verweise darauf. Ich habe das hier in unzähligen Signaturen gefunden. Bitte das nicht mehr als Signatur benutzen. Dieses Patent wurde nicht in Europa erteilt. Es wurde genau genommen noch gar nicht erteilt. Die Beantragung war 2002 weltweit. Die Prüfung läuft noch, aber in der EU und in Japan hat der Antragsteller es bereits zurückgezogen. Also das Patent ist für uns zumindest vom Tisch. Das also nicht mehr benutzen. Dasjenige können wir noch benutzen. das berühmt-berüchtigte Fortschrittsbalkenpatent damals erstmalig der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Da gab es ein richtig großes Medienecho. Das versteht jeder. Der braucht nicht programmieren zu können. Ein Fortschrittsbalken hat jeder schon mal gesehen. Der saust hier so rüber. Deswegen haben wir es uns nicht nehmen lassen, diesen Aufkleber in allen europäischen Sprachen zu bringen. Und naja, durch einen merkwürdigen Zufall ist dieses Patent, nachdem wir diesen Aufkleber rausgebracht hatten und auf der CeBIT 2003 überall verteilt worden, vom Patentinhaber nicht weiter verlängert worden. Nichtsdestoweniger, es wurde erteilt und wäre im Prinzip bis nächstes Jahr noch gültig gewesen, wenn eben nicht der Inhaber beschlossen hätte, es fallen zu lassen. Also damit kann man noch argumentieren. Auch ein sehr schönes Beispiel. Wir erkennen irgendwelche Strukturen in einer Grafik und speichern sie als XML-Datei. Ja. Ein Fenster nicht zweimal öffnen, auch sehr schön. Also zum Beispiel Optionenfenster kann man ja üblicherweise nur einmal öffnen. Wenn es schon auf dem Bildschirm ist, dann öffnet es sich nicht noch ein zweites Mal. Ist auch nicht verlängert worden, aber auch das ist ein sehr schönes Patent. Hier haben wir also noch mehr. Hier haben wir uns leider einmal vertan. Das war der erste Preis für den Patentverletzungsprogrammierwettbewerb 2003. Da hat einer, der nicht genannt werden will, dieses Patent entdeckt, Tabellen spaltenweise bearbeiten und hat es geschafft, mit 26 nicht leeren Zeilen dieses selbe Patent, naja, alle 62 der 67 Ansprüche zu verletzen. Das sind 2,38 Verletzungen desselben Patents pro Zeile. Das muss man erstmal schaffen. Leider ist das Patent, oder zum Glück, je nachdem, was man vorhat, nicht in den USA erteilt, nur in den USA erteilt worden. In der EU wurde es zwar angemeldet, aber 2006 zurückgezogen. Davor haben wir also Ruhe. Und auch dieses Patent können wir leider nicht für Argumentationen benutzen. Das ist nämlich auch nur in den USA erteilt worden. Ich habe extra mal hier den Anspruch 1 hingeschrieben. Es ist ein Patent auf die IF-Anweisung. Nicht mal Hello World geht ohne IF-Anweisung. Ja, ich habe ihn also bestimmt 100 Mal gelesen, diesen Anspruch, aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, es ist wirklich die IF-Anweisung. Es geht darum, Manipulation von einer Speicheranordnung, von abgelegten Daten zu überprüfen. Also man hat eine Variable und guckt, ob die immer noch den Wert hat, den sie vorher mal hatte. Wenn nicht, wird ein bestimmter Teil des Programms nicht ausgeführt. IF. Gut, in den USA patentiert. In der EU läuft die Prüfung noch. Also es wurde im Januar 2003 angemeldet zum Patent. Und das Patentamt hat immerhin bis jetzt 6 Jahre lang geprüft, ob das wirklich patentwürdig ist in der EU. Man wird sehen, was bei rauskommt. So, ich mache erstmal weiter mit Beispielen. Aber zwischendurch wollte ich immer schon wieder mal so kleine Hinweise geben, was man im Gespräch mit Politikern und so weiter anbringen kann. Hier sieht man es nämlich. 6 Jahre wird hier ein Patent geprüft. Ich habe eine Software, ich will damit Geld verdienen. Jetzt warte ich 6 Jahre, bis das Patent durch ist oder noch länger. Und dann fange ich an, damit Geld zu verdienen. Ich glaube, das vergessen wir mal besser. In der Zeit hat unsere Software mehrere Generationen hinter sich. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Argument, warum Patente für Software ein denkbar ungeeigneter Schutzmechanismus sind. So, gucken wir aber erstmal weiter, was gibt es denn hier noch an Patenten? Der FFII-Webshop, der ist auch sehr schön medienwirksam, der wurde überarbeitet 2008. Also das, was da jetzt an Patenten drin ist, das ist sozusagen neu, zweite Generation. Ja, also wer es wagt, eine Webseite zu betreiben, sollte schon mal seine Rechtsabteilung verständigen, dass demnächst diverse Abmahnungen kommen könnten. So, 2006 hatten wir den No Software Patents Award. Vielleicht sitzen ja welche, die da damals mit abgestimmt haben, hier im Publikum. Es wurde das Patent des Jahres 2006 gewählt und gewonnen hat Internet per Mobiltelefon. Immerhin. Also jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Weise, Internet per Mobiltelefon zu kriegen, sondern Internet per Mobiltelefon ist der Sieger des Jahres 2006, allerdings recht knapp. Das Patent auf das Versenden von E-Mails mit Anhängen, es war ihm sehr, sehr dicht auf den Fersen. Weit abgeschlagen, Virenscanner. Also die Idee, einen Virenscanner zu betreiben, ist naja, chancenlos gewesen, obwohl das Patent einen Innovationspreis bekommen hat. Also von Bundesregierung oder irgendwelchen Landesregierungen ausgezeichnet als besonders gut, wirtschaftsförderlich, innovativ. Ganz toll. Hatte leider keine Chancen, Patent des Jahres zu werden. Zahlen skalieren auch sehr schön. Wenn ich die Länge von Schrauben in Kilometern messe und die Entfernung zwischen Städten in Millimetern, muss ich mehr schreiben, als wenn ich es umgekehrt mache. Ist leider patentiert, wenn auch nur im Zusammenhang mit Datenerfassungsgeräten, also so ein Stromzähler oder sowas. Aber naja, Kontextmenü, rechte Maustaste, also nicht mehr betätigen bitte. So, diese Beispiele sind besonders interessant, weil sie zufällig ausgewählt sind. Das weiß ich deswegen, weil ich selbst daran beteiligt war an diesem Projekt. Steht auch auf den Webseiten, ist auch für jedermann nachvollziehbar. Was haben wir denn da für Patente genommen? Erstmal im März und im Juli haben wir Patente genommen, gegen die erfolglos von irgendwem Einspruch erhoben wurde. Also irgendwer hat gesagt, Einspruch, das ist nicht patentwürdig, das darf es nicht geben. Das Patentamt hat den Einspruch lange, lange, lange geprüft und danach beschlossen, nö, kein Einspruch. Das Patent ist jetzt gültig. Das gilt zum Beispiel für das Kontextmenü. Also rechte Maustaste, Menü klappt auf, ist trotz Einspruch so erteilt worden. Ist, glaube ich, inzwischen ausgelaufen, aber es ist erteilt worden. So, die anderen, hier die zum Beispiel im April, sind alle an einem Tag erteilt worden. Da habe ich einfach die letzten 5 genommen zum Abstimmen. Oder im Juni, alle am 1.6.2005, also genau am Tag der Abstimmung. Die hatten also alle Geburtstag. Juni war Information selektiv zustellen. Klingt so harmlos, das ist also E-Mail, News oder überhaupt TCP/IP, da wird ja auch Information selektiv zugestellt. Nicht zufällig waren die Patente im Mai, die sollten besonders schädlich sein. Das passt auch zu einem recht guten Abstimmungsergebnis. Und nicht zufällig waren die im August. Das sind nämlich solche, die mit Innovationspreisen ausgezeichnet wurden. Nämlich in diesem Fall das Patent einer Firma, die ich nicht nennen darf, auf Virenscanner. Wenn also argumentiert wird, was ihr mir da an Beispielen zeigt, das ist doch alles extra ausgewählt. So ein paar Ausrutscher sind halt immer dabei. Naja, die haben sogar Preise gekriegt. Das sind keine Ausrutscher. Das sind zufällig ausgewählte Patente. Größtenteils. So, aber wir wollen jetzt mal kurz gucken, wie wird denn jetzt argumentiert, warum will denn überhaupt irgendwer Softwarepatente haben? Ja, also das sind erstmal alles Ausrutscher, ganz klar. Und Softwarepatente insgesamt sind gut, denn Patente sind sowieso immer gut. Das ist so selbstverständlich, dass also etliche Schriften, die ich gelesen habe, jetzt auch in der letzten Woche noch einmal, es gibt unzählige Schriften, die für Softwarepatente argumentieren, einfach mit der Begründung, kann man denn sowas Wichtiges wie Software vom Patentsystem ausschließen? Darf man das denn überhaupt? Naja, also Patente sind ein Wert an sich. Zumindest gibt es Leute, die das so sehen. Dann werden Patente auch gerne angeführt als ein Ausgleich für kostenintensive Forschung und Entwicklung. Also wer zum Beispiel chemisch oder in der Pharmazie forscht, muss wirklich teure Laboratorien anbauen und ausstatten und so weiter und so weiter. Und gut, wenn man jetzt 5 Millionen für Laboratorien ausgegeben hat, dann noch 50.000 für eine Patentanmeldung, um die Ergebnisse der Forschungsarbeit zu schützen, ist irgendwo okay. Bei Software ist das eher umgekehrt. Wir selbst zum Beispiel haben jetzt in den letzten Jahren eine Software entwickelt für einen Kunden, der hat insgesamt, also ein paar 10.000 Euro dafür bezahlt. Also ungefähr die gleiche Größenordnung, die auch eine Patentanmeldung kosten würde. Und damit haben wir halt Sachen ersetzt, die vorher in reiner Hardware realisiert waren. Und das hat er bestimmt nicht gemacht, der Kunde, weil er, weil Software teurer wäre. Also Softwareentwicklung ist vergleichsweise günstig. Und damit können wir dieses Argument gleich wieder auseinandernehmen. Dem haben wir natürlich nichts entgegenzusetzen. Patente beeindrucken Investoren. Also wenn ich jetzt für meine Firma irgendwelche zusätzlichen Investoren suchen würde, würden die erstmal fragen, was haben sie denn für Patente? Dann würde ich ihnen diesen Vortrag halten, mit einer anderen Wortwahl natürlich, aber danach sehe ich die wahrscheinlich nie wieder. Okay, das Argument stimmt sogar. Und der ursprüngliche Sinn von Patenten ist die Offenlegung von Wissen. Also Patente sollen Erfinder motivieren, ihr Wissen nicht geheim zu halten und mit ins Grab zu nehmen, sondern es offen zu legen, dass es die ganze Menschheit davon profitieren kann. Und das Monopol ist ein Schaden, den wir in Kauf nehmen. Als Gesellschaft nehmen wir ein Monopol in Kauf, um was ganz Tolles dafür zu bekommen, nämlich die Offenlegung einer Idee, die Offenlegung genialen Wissens. Das ist der Sinn und Zweck von Patenten. So. Und ich habe natürlich auch schon mit Patentanwälten darüber gesprochen. Die haben mich extra eingeladen, um darüber zu sprechen. Und wir hatten uns vorher darauf geeinigt, ein Nicht-Ausrutscher-Patent zu untersuchen. Also wir haben dann gemeinsam diskutiert über ein Patent, das anerkanntermaßen kein Ausrutscher ist. Das ist also ein verdientermaßen erteiltes Softwarepatent auf eine Erfindung, die den Erfinder Millionen gekostet hat. Jo, also Adobe hat dieses Patent auf Dialoge mit Karteikartenreitern. Die haben also Millionen investiert und jahrzehntelang geforscht, um herauszufinden, dass wenn man da diesen Tab drückt, dass man dann umschalten kann auf ein anderes Dings. Naja, und dieses Wissen könnte Adobe jetzt natürlich geheim vermarkten und mit ins Grab nehmen. Stattdessen sind sie so gnädig und stellen uns zur Verfügung, also erstmal die Ansprüche, hier steht, was alles verboten ist. Method for displaying multiple sets of information, also mehrere Tabs halt. An area which is having a maximum size which is substantially less than the entire area of the screen. Also ein kleiner Bereich des Bildschirms wird reserviert, da drin sind die Karteikartenreiter. Und wenn man da drauf irgendwas macht, sei es jetzt klickt oder Tastenkürzel benutzt oder was auch immer, dann ändert sich der Tab und man sieht einen anderen. Das ist patentiert. Von Adobe 2001, steht unten. Gut, jetzt kann man das Ding noch durch die Gegend schieben auf dem Bildschirm. Ist aber alles uninteressant, denn hier steht überall the method of claim one. Also, wenn man das verletzt, hat man eh verloren. Pull-down-Menüs fallen übrigens ebenfalls darunter. Oder Webseiten mit so einem Menü, ist alles von diesem Patent erfasst. Gut, das ist ein Monopol, das schadet der Menschheit, da sind sich alle einig. Aber dafür bekommt die Menschheit was ganz Tolles, nämlich die Beschreibung dieser Idee. Mit schönen Bildchen. Und hier sieht man also, wie aus mehreren Dialogen einer wird, ganz toll. 2001 ist das Patent erteilt worden und 2002 hat Adobe dann, ist damit vor Gericht gegangen gegen Macromedia und hat gewonnen. 2,8 Millionen US-Dollar Schadenersatz für Verletzung geistigen Eigentums. Eingereicht 1995, glaube ich. So, hier ist auch ein Flussdiagramm, dass also der Programmierer sich nicht so richtig viel sich Arbeit ersparen kann. Also er braucht nicht mühsam zu überlegen, wie kann ich diese Karteikartenreiter mit Leben füllen. Nein, er findet ein Flussdiagramm, das uns das alles erklärt. Ganz toll. Es wird aber auch nochmal als Text beschrieben, nicht nur mit Bildchen. Hier. So. Und als geringen Ausgleich für diese genialen Erklärungen bekommt Adobe ein auf 20 Jahre begrenztes Monopol zur Nutzung dieser Erfindung. 20 Jahre, das ist so festgeschrieben in TRIPS, also wer jetzt vorschlägt, man könnte Softwarepatente einführen, sie aber auf 2 Jahre oder von mir aus auch 2 Sekunden begrenzen, es geht nicht. Das ist weltweit festgeschrieben, es sind 20 Jahre und nicht weniger. Na gut, das an dieser Stelle bleibt es mir immer, also ich habe das mit Patentanwälten durchgesprochen und es fiel mir sehr, sehr schwer, ernst zu bleiben, als mir einer von denen sagte, das sollten wir lesen als Programmierer, dann hätten wir weniger Arbeit. Da stehen auch tolle Ideen, das sollte man lesen und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Also, naja, ich habe inzwischen gehört, dass es das in anderen Branchen tatsächlich gibt, also zum Beispiel Chemiker, die lesen manchmal tatsächlich solche Patentschriften. Da steht dann anscheinend tatsächlich auch was drin, was sich zu lesen lohnt. Und wenn man es dann gelesen hat und verstanden hat, dann geht man zum Patentinhaber, kauft eine Lizenz und dann darf man es nutzen. Und dass es bei Software nicht so ist, ist ein wichtiges Argument. Also der ursprüngliche Sinn von Patenten, der trifft bei Software einfach nicht zu. Es gibt keine Offenlegung durch Patente, das liest keiner freiwillig. So, aber ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Paradepatent überhaupt hat mehrere Innovationspreise gewonnen, nämlich MP3. MP3, okay, also man hat psychoakustische Erkenntnisse und da hat man sicher lange geforscht, bis man die ganzen Tabellen beisammen hatte. Jetzt kann man also Musik so komprimieren, dass, also verlustbehaftet komprimieren, dass die Verluste möglichst wenig hörbar sind. Toll. So. Ist auch toll. Nur das ist nicht patentiert. Patentiert ist das hier. Und wenn ich das kurz zusammenfasse, dann heißt es, wir setzen ein verlustbehaftetes Musikkompressionsverfahren mit einstellbarer Qualität als vorhanden voraus. Das gibt es schon. Jetzt geben wir Speicherplatz vor. Also ich habe diese Musik und die muss jetzt irgendwie in 7 Megabyte rein. Jo. Und wenn es 7,1 Megabyte sind, dann ziehe ich von der Qualität ein bisschen was ab und versuche es nochmal. Ha, passt, fertig. Das ist patentiert. Und nicht die jahrelange Forschungsarbeit. Patentiert ist das. So, also dieses Patent ist genauso trivial wie alle anderen Softwarepatente. Aber selbst wenn es das jetzt nicht wäre, was ist denn MP3? Das ist nicht irgendwas, das ist der de facto Standard für Musikkompression. Wenn ich eine Software anbiete, die Multimedia abspielen kann und die kann jetzt nur OGG, aber keinen MP3, werde ich nicht los, kann ich vergessen. Das heißt, ich habe hier einen ganz gewaltigen Monopolschaden und der Offenlegungsnutzen ist gleich null. Diese psychoakustischen Tabellen, die kann ich mir beim Fraunhofer Institut besorgen. Die stehen in Lehrbüchern drin, die sind offengelegt. Das, was das Patent offenlegt, ist völlig wertlos, aber das, was es verbietet, das ist katastrophal. Es verbietet den de facto Standard für Musikkompression und die Lizenzgebung des Patentinhabers ist gezielt so geschlossen, dass Open Source nicht teilnehmen darf. Also ich darf keine freie Software schreiben, die MP3 kodiert. Es geschieht natürlich trotzdem lame. Die haben auch eine gute Rechtsabteilung. Brauchen sie auch. So, das sind zwei ganz wichtige Argumente. Also selbst wenn wir uns das Thema Trivialität wegdenken, ja, auch dieses Patent ist trivial, aber selbst wenn es das nicht wäre, es ist ein Monopol auf einen Standard, das schadet. Und es wird ganz gezielt dem Open Source geschadet. Das heißt deswegen Open Source, weil es etwas offenlegt. Und das ist das, was Patente ja eigentlich machen sollten. Das heißt, man opfert eine funktionierende Motivation zur Offenlegung, um eine nicht funktionierende Motivation zur Offenlegung zu bekommen. Und das ist ein Argument, das tatsächlich zieht. So, ich fasse jetzt also nochmal zusammen. Warum wollen wir eigentlich keine Softwarepatente haben? Zum einen, und das hatte ich noch gar nicht erwähnt, das Urheberrecht und die Trennung von Quelltext und ausführbarem Code. Das ist der perfekte Mechanismus, wenn man denn seine Software nicht mit anderen teilen will, kann man sie auf diese Weise vor fremdem Zugriff schützen. Also wir selbst machen freie Software, Open Source, aber nicht jeder macht das und wer es nicht machen will, der macht es halt nicht. Der behält den Quelltext für sich, liefert nur ausführbare Programme aus und braucht sich keine Sorgen zu machen, dass irgendjemand in seinem Quelltext seine tollen Ideen klaut. Es geht nicht. Und das ist bei Software einzigartig. Das gilt nicht für jemanden, der zum Beispiel ein Auto baut oder Medikamente, da macht man eine chemische Analyse, dann weiß man, was drin ist. Bei Software geht es so, man braucht keine Patente. Naja, und den Rest hatte ich schon gesagt, Patente sind schwerfällig, also man braucht Jahre, bis man eins hat. Man braucht richtig viel Geld, bis man eins hat und man braucht noch viel mehr Geld, um Gerichtsprozesse damit führen zu können. Sei es jetzt als Angreifer oder als Verteidiger, es kostet richtig viel Geld, zumindest für so ein 2-3-Mann-Unternehmen wie unseres, das softwaremäßig innovativ ist, aber sich sowas ganz bestimmt nicht leisten kann. So, und obwohl wir so klein sind, sind wir innovativ, denn was brauche ich denn? Ich brauche einen Rechner, Monitor, vielleicht noch einen Drucker, aber ich komme mit, ja, also ich sage jetzt mal abgeschätzt, maximal 10.000 Euro komme ich hin, dann kann ich arbeiten. So, die Offenlegung ist wertlos, ganz wichtiges Argument. Behinderung offener Standards, Interoperabilität ist ein wichtiges Argument. Und was auch ein wichtiges Argument ist, ist die Behinderung von Open Source. Denn das ist eine funktionierende Offenlegung. Das ist das, was das Patent von sich behauptet zu tun, es aber nicht leistet, zumindest nicht bei Software. So, nachdem wir uns jetzt einig sind, dass wir keine Softwarepatente wollen, freuen wir uns darüber, dass es ein Gesetz gibt, das so aussieht. Absatz 3 kommt nachher auch, also keine Sorge. Gut, danke. Als Erfindungen werden nicht angesehen Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Also Software, ein Programm, ist keine Erfindung. Und hier muss man schon aufpassen, das Wort Erfindung ist synonym für patentierbar. Also wenn ich sage, meine Softwareerfindung ist nicht patentierbar, habe ich schon Mist geredet. Wenn ich sage Erfindung, heißt das, es ist patentierbar. Das ist halt die juristische... Ja, aber wenn ich sage Erfindung, impliziert das die Patentierbarkeit. Ja, es gibt keine Schwelle, das haben wir gerade gesehen. Hm. So, aber alle wollen ja Softwarepatente, denn Patente sind sowieso immer gut und so weiter und so weiter. Und nebenher, dass das Patentamt, das so gerne Patente hätte, für jedes Patent richtig viel Geld bekommt, das brauchen wir jetzt nicht hinzuzuziehen, denn Patente sind ja sowieso ein Wert an sich. Die wollen wir also unbedingt haben. Jetzt müssen wir also irgendwie schaffen, an diesem Artikel 52 EPÜ vorbeizukommen. Wie machen wir das? Oder wie macht das EPA das? So, zum einen, es gibt noch weitere Gesetze, die die Patentierbarkeit betreffen. Das andere wichtige ist TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Das hat einen Artikel 10. wo im Wesentlichen drin steht, Software ist urheberrechtlich schützbar. Und es hat einen Artikel 27, in dem drin steht, dass Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind. So, ich fasse das mal zusammen und übersetze es in eine Sprache, die man besser versteht, nämlich C. So, also wenn ein Gegenstand Software ist, ist er urheberrechtlich geschützt, aber nicht patentierbar. Und wenn er ansonsten wird geprüft, ob er technisch ist. Wenn ja, ist er patentierbar. Wenn nein, ist er nicht patentierbar. Das ist jetzt meine Lesart von diesen Gesetzen. Das Patentamt hat eine andere. Und zwar erstmal wird geprüft, ob das Ding technisch ist. Und dieser Wert wird zurückgegeben. Und dieses if, das wird zwar vom Compiler wegoptimiert, aber man kann es ja mal hinschreiben. Ach ja, ganz wichtig, in TRIPS steht keine Definition, was das Wort technisch eigentlich bedeutet. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Und zwar hat 2002 gab es einen Richtlinienentwurf, das ist der 2005 abgeschmettert wurde. Der wurde von der EU-Kommission dem Parlament vorgelegt. Geschrieben wurde er übrigens von der Business Software Alliance, also IBM und Microsoft. So, der hatte als Vorschlag einen Artikel 4, Voraussetzung der Patentierbarkeit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Erfindung patentierbar ist. Erfinderische Tätigkeit, okay. Ich übersetze, wenn erfinderische Tätigkeit, dann patentierbar, sonst nicht. So, zweitens. Erfinderische Tätigkeit ist nur dann erfüllt, wenn einen technischen Beitrag leistet. Also erfinderische Tätigkeit ist dann, wenn technisch, okay. Noch wird sich jetzt der Linker beschweren. So, jetzt brauchen wir noch eine Definition, was heißt eigentlich technisch. Und da stand was ganz Interessantes, nämlich in Artikel 3, die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung einem Gebiet der Technik zugehört. Das heißt, Software ist immer technisch und damit immer eine erfinderische Tätigkeit und damit immer patentierbar. Also eine ganz einfache Verkettung. Gut, es war vielleicht nicht einfach genug. Sie haben es auf Seite 7 nochmal erläutert. Alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, sind per Definition als technisch anzusehen, weil der Computer eine Maschine ist. Okay, damit sind sie automatisch patentierbar, weil der Computer eine Maschine ist. Insbesondere, ich gehe mal kurz zurück. Also das da haben wir alle hier völlig falsch verstanden. Da steht gar nicht, dass Software nicht patentierbar ist. Da steht nur, dass Software, die nicht auf einem Computer läuft, dass die nicht patentierbar ist. Gut. Stimmt sogar. Software, die nicht auf einem Computer läuft, na gut, sie können auch im Gehirn laufen, ja. So, das war 2002. Das wurde leider oder zum Glück 2003 vom EU-Parlament zerrissen. Die haben das dann ganz wesentlich abgeändert. Und daraufhin hat dann der Rat einen gemeinsamen Standpunkt formuliert und diese Richtlinie nochmal ins Parlament geworfen, damit die, ja, und das war schon eine sehr kritische Phase, denn ab da darf das Parlament das nur noch mit absoluter Mehrheit ablehnen. Also, wenn, und zwar von denen, die da sind in der Sitzung. Wenn es also geschafft worden wäre, dass einfach alle Parlamentarier zu Hause bleiben, dann wäre der Richtlinienvorschlag automatisch angenommen worden. Also das da, das war ganz, ganz kurz davor, so angenommen zu werden. So, was steht denn da? Ja, ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, bla bla bla, ist nicht erlaubt, es sei denn, the program would be loaded and executed in a program, Paragraph 1. So. So, also das Programm ist nicht patentierbar, es sei denn Schwafel. Was heißt das? So, da steht, put into force, claimed in the same patent. Also wenn es, wenn die Software das macht, was in derselben Patentschrift drinsteht, dann ist sie ausnahmsweise doch patentierbar. Also immer. Gut, das sicherheitshalber, also das hatten wir durchschaut und haben es auch mit schönen Anzeigen den Politikern erklärt. Die wollten ja eigentlich gar keine Softwarepatente im EU-Parlament. Wir haben ihnen dann erklärt, was das heißt, aber sicherheitshalber stand noch eine zweite Möglichkeit drin. Und zwar, da müssen wir jetzt etwas weiter ausholen, im Artikel 52 EPÜ gibt es nämlich noch eine Lücke. Absatz 2, also das, was wir drüben stehen haben, steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als es sich in den genannten Gegenständen als solche bezieht. Also nur Software als solche ist nicht patentierbar. Software, die nicht als solche ist, ist patentierbar. Was ist das? Das steht da leider nicht drin. Das steht genau genommen nirgendwo. Also hat der Europäische Rat es aufgeschrieben in einem gemeinsamen Standpunkt vom 18.05.2004. Und oh Wunder, da steht, ein Computerprogramm als solches ist nicht patentierbar. So schöne Verneinung. Software als solche ist nicht patentierbar. Na nur, was ist in die denn gefahren? Gucken wir noch mal weiter. So, ein Computer implementierte Erfindung, also patentierbar, ne? Ja, also Computerprogramme, die keinen technischen Effekt hervorrufen, sollen nicht patentierbar sein. Also, was ist jetzt der Trick? Auf die Weise, dass das direkt untereinander steht. Hier steht, als solche ist nicht patentierbar und hier steht, wenn technisch, dann doch patentierbar. Laden wir diese Variable als solche mit einem Wert auf, der da lautet, nicht technisch. Also eine Software, die technisch ist, ist keine Software als solche und demnach wäre sie patentierbar nach dieser Lehre. Jetzt haben wir das Problem verlagert, jetzt haben wir also das nicht definierte als solche ersetzt durch ein nicht definiertes technisch und davon brauchen wir jetzt eine Definition. Die steht leider nicht in dem Richtlinienvorschlag. Am 7.11.2002, also noch einen Vorschlag vorher, gab es eine Anhörung vor der EU-Kommission, wo ich auch anwesend war, und da hat jemand eine Definition geliefert, die ist einfach herrlich. Technisch heißt, es muss technisch sein. Also einfach durch Lautstärke wird der Begriff definiert. Auch da fiel es mir sehr schwer, ernst zu bleiben, aber ich war ja nur harmloser Zuschauer und das war immerhin der geladene Redner. Und der hatte sich also vorher darüber ereifert, dass wir, die Programmierer, es doch nicht einsehen werden, dass der Begriff technisch doch völlig klar ist und hat dann eben uns diese Definition gegeben. Gut, man kann auch das Patentamt fragen, zum Beispiel ein Programm, das Speicherplatzersparnis hervorruft, also Datenkompression oder Verschlüsselung, oder ein Programm, das einfach nur schneller läuft als ein anderes, ist technisch. So, mit anderen Worten, jede Software ist technisch. Das heißt, wir haben es geschafft, durch eine doppelte Verneinung, also nicht als solche, nicht technisch, Nummer eins, ist also jede Software technisch und somit patentierbar. Gut, nach dieser Definition ist jede Software technisch. Es ist aber auch nicht sinnvoll, das zu unterscheiden. Was soll denn jetzt technische Software sein und was nicht? Man kann natürlich irgendwelche Geräte an den Computer anschließen und dann macht die Software irgendwas in dem Gerät. Also zum Beispiel eine Waschmaschine wird angeschlossen und jetzt wird die Trommel auf bestimmte Weise gedreht, mal vor, mal zurück und so weiter. Das ist technisch. Aber nicht die Software, die das steuert. Die Software, die schiebt immer nur irgendwelche Nullen und Einsen durch die Leitung. Die ist ganz bestimmt nicht technisch, die ist logisch, die ist mathematisch. Jetzt könnte man auch noch sagen, eine Software, die dafür geschrieben wurde, die Waschmaschine zu steuern. Da kommen wir später drauf. Aber die Software als solche ist niemals technisch. So, und damit sind wir in der Gegenwart angelangt. 2009 fragt das Patentamt sich selbst, ob denn das, was sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben, so rechtens war. Die erste Frage lautet, kann ein Programm für Datenverarbeitung nur dann als Programm von der Patentierung ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird? Gut, schon die Frage finde ich ein wenig komisch, aber angenommen, sie würde mit Ja beantwortet, dann käme dabei heraus, sobald die Formulierung die Dinge beim Namen nennt, ist sie nicht mehr patentierbar. Ja gut, dann muss man es halt anders formulieren. Hiermit wird jetzt die Frage der Patentierbarkeit verlagert von den Eigenschaften der Software auf die Eigenschaften des zweiten Parameters, nämlich die Patentschrift. Und gemäß dieser Frage ist es also davon abhängig, wie das Patent formuliert ist, ob der Gegenstand patentierbar sein soll oder nicht. Interessant, ja. Gut, nehmen wir mal an, wir haben ja noch mehr Fragen. Ne? So, Frage 2. Kann ein Patent den Paragraphen schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage erwähnt wird? Also mir persönlich gefällt dieses Wort überwinden nicht. Also es geht darum, ein Verbot zu überwinden. Ich finde, das Verbot hat seine Berechtigung, das sollte man nicht überwinden. Aber na gut, wenn das Patent einen Computer erwähnt, ist die Software patentierbar. Warum? Ja, weil sie ja dann technisch ist, weil sie auf einem Computer läuft. Der Computer ist technisch, also ist die Software technisch, also ist sie nicht als solche, also ist sie patentierbar. Also wieder hängt es von der Formulierung ab, ob die Software patentierbar ist oder nicht. Und ich kriege vom Compiler eine Warnung, Parameter X wurde nicht benutzt. So. Wenn Frage 2a verneint wird, das will ich nicht haben, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkung hinausgeht. Jetzt haben wir die Waschmaschine, die von dem Computer gesteuert wird. Das klingt ja schon fast vernünftig. Also das könnte man schon fast akzeptieren, aber da muss man richtig aufpassen. Die technische Wirkung braucht nicht neu zu sein. Wenn man das hier Wort für Wort wörtlich nimmt. Da steht nichts davon, dass die technische Wirkung irgendwas mit der Neuerung zu tun haben muss. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, ich brauche einfach nur einen zusätzlichen technischen Gegenstand zu erwähnen und schon ist meine Software patentierbar. Gut, also das ist zwar schon geschickter formuliert, aber ist auch so nicht akzeptabel. Bloß damit zu argumentieren wird schon ein bisschen schwieriger, weil das nicht jeder versteht. Ich habe das deswegen mal so ein bisschen übertragen. Es gab 1959, also vor 50 Jahren, gab es einen sogenannten Kuppelei-Paragraphen. Wer einem unverheirateten Paar zum Beispiel ein Hotelzimmer zur Verfügung stellt, macht sich strafbar der Kuppelei. Naja, und da waren halt solche Fragen durchaus üblich. Ein Doppelzimmer, sind Sie denn verheiratet? Ja, natürlich. Ich auch. Und genauso kriegt man Softwarepatente. Ein Patent enthält es denn etwas Neues und Technisches? Ja, natürlich enthält es etwas Neues. Und es enthält auch etwas Technisches. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten in einer Mailingliste eine Diskussion über ein Patent auf den Marsflug. Kein Problem, schreibe ich sofort. Apparat und Methode dadurch gekennzeichnet, dass eine Variable auf den Wert 10 initialisiert wird, dann in jedem Schleifendurchlauf dekrementiert wird, bis die 0 erreicht ist. Ferner dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einer Marsrakete in Verbindung steht. So, damit habe ich mir das Dekrementieren, also eine rückwärtszählende Schleife patentiert, für den Spezialfall, dass ich sie im Marsraumschiff einsetze. Natürlich ist das Marsraumschiff technisch, keine Frage. Nur das Patent würde ich kriegen. Es sind solche Patente erteilt worden. Ja, das kommt jetzt natürlich auf das Patent an. Wenn in dem Patent wirklich steht, zum Einsatz mit einer Marsrakete, dann sind wir da außen vor. Also wer dann keine Marsrakete baut, der kann dann einfach rückwärts zählen, das wäre kein Problem. Es gibt aber so einen Fall, hat sich also wirklich einer an mich gewandt, die sind verklagt worden. Es ging da um Druckerzeugnisse, die hatten einen bestimmten Algorithmus benutzt. Völlige Trivialität, also man hat irgendwelche Flächen und macht jetzt die Fläche kleiner oder größer. Irgend so ein Quatsch. Und die sind verklagt worden, ja, das hatte jemand patentiert, also aus softwaretechnischer Sicht völlig lachhaft. Er hatte es aber im Zusammenhang mit Digitaldruck patentiert. Naja, Digitaldruck ist technisch, der Algorithmus, der war zwar noch nicht mal neu, aber das Patent wurde erteilt und die Firma wurde verklagt und musste richtig viel zahlen. Das kann einem jeden passieren, dass man also das zufällig auf dem Gebiet, auf dem man selbst gerade arbeitet, was patentiert ist, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Zum Beispiel, ein Beispiel hatten wir gerade, Zahlen skalieren, also das Verwenden einer geeigneten Maßeinheit, um mit weniger Variablenspeicher auszukommen, ist patentiert im Zusammenhang mit Verbrauchserfassungsgeräten. Also wenn ich jetzt kein Verbrauchserfassungsgerät programmiere, sondern einen Videorekorder oder sowas, dann darf ich geeignete Maßeinheiten wählen, also Länge des Films in Stunden, zurück in Sekunden. Sobald ich aber damit einen Stromzähler programmiere oder einen Wasserzähler, habe ich verloren, dann werde ich verklagt. So, was können wir dagegen tun? Da hat der FFEI bereits in der letzten Runde, nämlich 2005, im EU-Parlament die sogenannten Core Clarifications ins Spiel gebracht, also die Kernklarstellungen, und die lassen sich in einen, also eigentlich waren es zwei, aber ich habe sie mal hier nur in dem zweiten Satz zusammengefasst. Ein Anspruchsgegenstand kann nur dann eine Erfindung sein, also patentierbar, wenn er neues Wissen zu einem Gebiet der angewandten Naturwissenschaften gleich Technik beiträgt. Das heißt, wir haben eine Definition der Technik, angewandte Naturwissenschaften. So, und hier jetzt unser Rezept, wie man das Ganze entwirrt. Also unser, in dem Fall FFEI. Patentierbar soll etwas dann sein, wenn die Neuerung technisch ist. Also es muss nicht etwas Neues und etwas Technisches in dem Patent drinstehen, sondern etwas, was sowohl neu als auch technisch ist. Technisch wird definiert als angewandte Naturwissenschaft, und Mathematik und Informatik sind keine Naturwissenschaften, die sind Strukturwissenschaften oder Logik oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber wer jetzt mir gegenüber behauptet, Mathematik sei eine Naturwissenschaft, der soll mir mal die Zahl Pi hier auf den Tisch legen, damit ich sie sehen und anfassen kann und messen, wie lang und breit sie ist. Also Mathematik ist keine Naturwissenschaft und Software ist ja eigentlich auch nur Mathematik, alles nur Nullen und Einsen. So. Das verbaut uns aber nicht die Waschmaschine, und das ist gut so. Wenn nämlich wirklich eine technische Neuerung vorliegt, zum Beispiel, dass die Waschtrommel mal so rum und mal so rum gedreht wird und in einer bestimmten Weise beschleunigt wird, das ist ja was Technisches. Das ist genau das, was die Hersteller von Waschmaschinen gerne patentieren. Gut, das könnte man jetzt mit einem Räderwerk realisieren, man kann es aber auch in Software realisieren. Das ist aber egal. Wenn die Neuerung technisch ist, dann sollen die von mir aus ihr Patent darauf haben, das ist dann nicht im Bereich der Software. Wenn ich jetzt dieselbe Software nehme und damit keine Waschmaschine steuere, sondern ein Spielzeugauto, dann ist sie nicht von dem Patent betroffen. Das ist jetzt sozusagen unsere Brandschutzmauer, Firewall. unsere Brandschutzmauer, mit der wir die Software, die wir nicht patentierbar haben wollen, trennen vom Bereich der patentierbaren Gegenstände, wo Patente schon so lange etabliert sind, dass wir da in absehbarer Zeit nichts gegen tun können. Sind wir auch nicht für zuständig. Ich zumindest mache Software. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Patenten im Chemiebereich aussieht, ob die Nutzen oder Schaden bringen, kann ich nicht beurteilen. Bei Software kann ich es beurteilen. Und hier haben wir eine ganz, ganz eindeutige Trennung, wann etwas ein Softwarepatent ist und wann es kein Softwarepatent ist. Und diese Waschmaschine hier ist kein Softwarepatent. Also soll dieses Patent gerne erteilt werden. Damit kann man nämlich all denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die behaupten, wir würden hier das Kind mit dem Bade ausschütten. Das wird ganz, ganz häufig gesagt. Also wenn man eure Definition nimmt, dann ist ja gar nichts mehr patentierbar. Kein Mobiltelefon, keine Waschmaschine, keine Bremse und so weiter. Nö, darum geht's nicht. Eine neue Waschmaschine, also ein neuer Wäscheschleudervorgang, kann durchaus patentierbar sein. Die Software ist dann da drin mit enthalten. Also wer die Software in seine Waschmaschine einbaut, das kann ein völlig triviales Abspulen einer Tabelle sein, die Software, verletzt dann das Patent. Aber nicht die Software verletzt das Patent, sondern die Waschmaschine. So, und das ist wohl definiert, sprachlich nachvollziehbar und enthält alle nötigen Buzzwords. Es taucht das Wort technisch drin auf, es taucht als solche drin auf, also eine Software als solche wird nicht patentiert, sondern nur die technische Wirkung der Software. Also das Wort ist Buzzword-kompatibel und damit grundsätzlich für die Argumentation geeignet. So, jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Das ist jetzt die allerneueste Errungenschaft des europäischen Patentwesens, United Patent Litigation System. Es soll ein spezielles Gericht eingesetzt werden, das nur für Patententscheidungen zuständig ist, für sonst nichts. Und das soll als alleroberste Instanz fungieren, also noch über dem Bundesgerichtshof oder anderen nationalen Gerichten. Oberstes Gericht heißt, die Urteile sind nicht revidierbar, was die sagen, stimmt. Gut, jetzt kann man sich überlegen, das hat dann Folgen, dass es teurer wird und naja, aber es ist kein EU-Organ, das ist nicht das Parlament, das demnächst gewählt wird, das ist etwas, was einfach so da ist. Das wird nicht gewählt, das ist nicht unter demokratischer Kontrolle und naja, wer macht sowas? Leute, die Erfahrung mit Patenten haben. Auch da hat das Patentamt ganz viele von. Und das war schon 2006 eigentlich im Gespräch. Also wem das jetzt hier bekannt vorkommt, der hat recht. Das ist nämlich genau dasselbe wie das European Patent Litigation Agreement von 2006. Das ist damals nicht durchgekommen. Damals ging es darum, eben genau denjenigen, also personelle Verflechtung mit dem Europäischen Patentamt. Und dieses Europäische Patentamt, das Zehntausende von Softwarepatenten erteilt hat, soll jetzt also die letzte Entscheidung darüber haben, ob die Patente legal sind oder nicht. Kann man sich natürlich ausrechnen, wie die entscheiden werden. Ja, wir haben dann 2006 das hier anfertigen lassen. Also derjenige, der den ganzen Mist verzapft, kriegt noch einen Orden überreicht, weil er so toll ist. Das ist übrigens die Zypris. SPD übrigens, also für die Wahl kann man sich das schon mal überlegen. Ich möchte jetzt allerdings nicht nur die SPD anprangern, das ging durch alle Parteien. Die einzige, die sich geschlossen gegen Softwarepatente gestellt haben, waren die Grünen. Durch jede andere Partei ging richtig so ein Spalt durch. Also auch bei der Linken, auch bei der Linkspartei. Also ich selbst hatte Kontakt mit einigen aus der Linkspartei, die waren alle geschlossen gegen Softwarepatente. Im Europaparlament haben manche dafür gestimmt, manche dagegen. FDP genauso. Also zum Teil hatten wir FDP-Leute auf unserer Seite und CDU und alles. Also einer der wichtigsten Softwarepatentgegner war der Chef der französischen SPD. Und einer unserer wichtigsten Gegner war die Zypris, deutsche SPD. Also die Parteien waren alle längst durchgespalten, bis auf eben die Grünen. Die waren die einzigen, die sich geschlossen von vornherein gegen Softwarepatente ausgesprochen haben. Nur auf die hörte leider keiner im Parlament. Aber gut, es gibt ja zum Glück in jeder Partei solche und solche und wir haben uns an die solchen gehalten. So, ich würde jetzt gern mehr darüber erzählen, aber mehr weiß ich nicht. Das Ganze ist nämlich brandneu. Am 28. und 29. Mai wird das im EU-Ministerrat darüber beraten, ob und wie man das einrichten will. Und wir bleiben dran. Es wird also mit ziemlicher Sicherheit bei Heise oder in den sonstigen einschlägigen Medien was darüber geben. So, jetzt machen wir den nächsten Sprung, nämlich über den Atlantik. Da tut sich nämlich was. Und das ist eine sehr, sehr gute, hoffentlich sehr, sehr gute Nachricht. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wie sieht es denn überhaupt aus in den USA? Also gut, da ist die IF-Anweisung patentiert, aber davon abgesehen, was haben die denn da so für EPÜs? Haben sie nicht, aber sie haben das hier. Inventions Patentable, New and Useful. Also alles, was neu und nützlich ist, Prozess, Maschine und so weiter, kann patentiert werden. Also da gibt es keine Regelung, die explizit Software und Geschäftsmethoden ausschließen würde. Trotzdem wurden die lange Zeit nicht erteilt. Also lange Zeit, wenn da einer mit einer Geschäftsmethode ankam, haben sie den nach Hause geschickt und haben gesagt, nee, das ist keine Erfindung, das ist nicht patentierbar. Auch wenn es neu und nützlich ist, aber es ist eben kein Prozess und keine Maschine. Das sind einfach nur Zahlen, das ist ein Kochrezept, eine Lehre, mathematische Lehre von mir aus, aber keine patentwürdige Erfindung. Bis 1998, also der Wendepunkt war ungefähr der Fall State Street Bank versus eine andere Bank. Also zwei Banken haben sich da geprügelt um eine Geschäftsmethode. Und ich habe mir das Patent mal angeguckt, ich habe es ausgegraben, das war so wirklich gut verbuddelt. Und es handelt sich um den Einsatz von Arrays in Banken. Also wenn ich für Banken, die also mit irgendwelchen Fonds hantieren müssen und jeder hat einen anderen Zinssatz und so weiter, wenn ich so eine Software schreiben würde, hätte ich das Patent mit Sicherheit verletzt. Also Einsatz von Arrays in Bankensoftware ist meine Kurzzusammenfassung. Um es wirklich genau sagen zu können, müsste ich es noch ein paar Mal lesen. Die sind ja fürchterlich geschrieben, die Dinger, aber naja, darum ging es damals. Ja, und das Patent wurde in der Luft zerrissen von dem zuständigen Gericht. Die haben gesagt, das ist nicht patentierbar, das ist gar nichts. Gehen Sie nach Hause. Jetzt ist der Mensch in Berufung gegangen, also die eine der beiden Banken, ich glaube die zweite war es, ist in Berufung gegangen und dann ist es vom Court of Appeals of the Federal Circuit, also das oberste Berufungsgericht, hat beschlossen, die Transformation of Data by a Machine constitutes a practical application und so weiter. Ergebnis, alles was nützlich, konkret und greifbar ist, ein nützliches, konkretes und greifbares Ergebnis liefert, ist patentierbar. Alles. Auch Geschäftsmethoden. Das wurde damals entschieden in den USA, vor 11 Jahren. Ja, und jetzt ist was ganz Erstaunliches eingetreten, nämlich das Gegenteil. Dasselbe Gericht hat das hier von sich gegeben, in dem sogenannten Bilski-Fall. Also diese Lehre, die da oben so schön vertreten wurde, nämlich dass alles, was useful, concrete and tangible result liefert, die soll nicht mehr länger verwendet werden. Stattdessen wollen sie jetzt was Neues einführen, nämlich den Machine or Transformation Test. Also etwas ist nur dann patentierbar oder etwas soll ab sofort nur dann patentierbar sein, wenn es sich dabei um eine Maschine handelt oder wenn es einen particular article into a different state of thing formt. Also letztlich ist das das, was wir hier als Kernklarstellung von uns gegeben haben, nämlich es muss was in der physikalischen Welt bewegt werden. Die Neuerung muss technisch sein und damit haben die ein Patent auseinandergenommen. Das war übrigens noch schwieriger zu kriegen, denn das ist ja eine Patentanmeldung nur. Das ist ja noch gar nicht erteilt und insbesondere noch nicht veröffentlicht worden. Da habe ich nur den Claim 1 gefunden, also Anspruch 1. Der ist aber schlimm genug. Es geht darum, ein Stromlieferer hat manche Kunden, ein Stromlieferer hat Kunden, die alle nur bei gutem Wetter arbeiten. Das heißt, der muss zwar konstant Strom liefern, aber nur bei gutem Wetter wird er den Strom auch los. Was macht er? Erstmal, er guckt in das Patent, liest sich durch, wie es geht und danach weiß er, er muss sich noch andere Kunden suchen, die nur bei schlechtem Wetter arbeiten. Und dann kann er also an beide Gruppen den Strom liefern und hat damit so ein ausgeglichenes, kann er ausgeglichener seine Kraftwerke bauen. Und das ist also in den USA eben nicht patentiert worden, sondern an diesem Patent hat das zweitoberste Gericht der Vereinigten Staaten beschlossen, nö, es reicht, das ist Software. Es besteht nicht den Machine or Transformation Test, das ist keine Maschine, das ist nicht patentierbar. Und das, obwohl es kein Gesetz gibt, das die dazu zwingen würde. Es gibt, also sie könnten es problemlos mit ihren Gesetzen begründen, das zu patentieren. Aber sie haben beschlossen, es nicht mehr zu tun. Vielleicht, weil sie gesehen haben, was sie da an Schaden im eigenen Land angerichtet haben. Wie bitte? Ja. Ja, das, insofern ist das wirklich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung hier. Der Nächste, der kommt, muss sich damit irgendwie arrangieren. Und dieses Gericht hat das eben gerade nicht gemacht, sondern hat seine eigene Entscheidung revidiert. Und das durften die, richtig? Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Okay. So, was heißt das jetzt für uns? Erstmal, es ist das zweitoberste Gericht in den USA, das diesen Beschluss getroffen hat. Es gibt nur noch eins, das drüber steht, das ist das Supreme Court. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das eingreifen wird. Vielleicht tut es das und kippt das nochmal, aber ist eigentlich nicht mitzurechnen. Naja, was hat das jetzt für Auswirkungen? Nach diesem State Street Urteil, also nach diesem Softwarepatent auf eine Geschäftsmethode in Banken, nachdem das also durch war, gab es einen richtigen Run auf die Patentämter. Da kam jeder Seppel angerannt, hier, ich habe die X-Oder-Operation erfunden, ich will ein Patent drauf haben. Hat er bekommen. Hier, ich habe, was haben sie noch, Paletten mit Reitern haben sie, If-Anweisungen 2003, ne? Die haben alles patentiert. Microsoft hat ja neulich erst Ungleichheitsoperator zum Patent angemeldet. Ich weiß nicht, was draus geworden ist, One-Click-Patent von Amazon. Gut, also, aber wir sollen uns da jetzt, dürfen wir uns nicht zu sehr darüber ereifern, denn unsere Patentämter haben genau die gleichen Patente erteilt und das, obwohl wir Artikel 52 EPÜ haben. Also die sind in gewissem Sinne noch schlimmer. So, was wird jetzt passieren nach diesem Fall? Weiß man nicht. Das ist noch nicht lang genug her. Also das war im Oktober letzten Jahres, diese Entscheidung. Und was jetzt passieren wird, muss man erstmal gucken. Wir wissen es noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Aber man kann damit rechnen, dass die jetzt auf uns gucken. Wenn wir jetzt beschließen, ab jetzt wollen wir auch Softwarepatente, kann es sein, dass die das, die Kehrtwende von der Kehrtwende machen und dann machen sie halt so weiter wie bisher. Umgekehrt, wenn wir jetzt sagen, keine Softwarepatente gibt es hier nicht, wollen wir nicht, kann es sein, dass die USA da auch noch konsequenter werden und sich vielleicht auch so eine Art Artikel 52 EPÜ zulegen. Wäre doch mal was. So, das heißt, das Ganze ist eine ganz, ganz große Chance, die Softwarepatente für eine ganze Weile loszuwerden. Man soll ja niemals sagen, auf immer, das gibt es nicht, aber dann wäre zumindest auf einige Zeit Ruhe im Topf. Natürlich ist es auch ein Risiko, wenn wir jetzt versagen und hier die Softwarepatente einführen, dann haben wir sie. Und dann würden die USA wahrscheinlich zu Recht zurückflippen und Richard Stallman zum Beispiel zumindest wäre darüber sehr sauer. Der ist also sehr froh über das, was da jetzt passiert ist. So. Ich fasse zusammen, was man tun kann. Erstmal, es gibt eine neue Petition, stopsoftwarepatents.eu, gibt es, ich glaube, seit letztem Jahr, die ist noch nicht so überlaufen wie die vorherige Petition, die Eurolinux-Petition. Das ist also jetzt der Nachfolger davon, da lohnt es sich zu unterschreiben, das ist auch nicht viel Arbeit. Das Wichtigste ist natürlich Arbeit, nämlich das alles, was ich hier erzählt habe, verstehen und die richtige Argumentation rüberbringen an die richtigen Leute. Und das, die richtigen Leute, das ist das Parlament, das jetzt gewählt wird. Tatsächlich ist es im Moment so, es besteht überhaupt nicht die Absicht, das Parlament ins Spiel zu bringen. Eigentlich will man die gar nicht fragen. Aber vielleicht schafft man es ja durch geschickte Informationspolitik. Also wenn wir die Politiker informieren, die wissen ja von alledem nichts. Wenn die hören Patent, Software kriegt auch Patent, dann sollen die sich doch freuen, ist doch gut. Patente sind ja ein Wert an sich. Die haben noch nie einen Quelltext gesehen. Ich habe selbst also mit Politikern gesprochen und habe denen vor deren Augen ein Programm geschrieben. Die haben geguckt, was ist das denn? Oh, ist das Chinesisch? Nee, es war nur C, aber nee, es war sogar Pascal. Ich schreibe lieber Pascal, muss ich zugeben. Naja, und diese Leute, die muss man darüber aufklären, was hier eigentlich läuft, damit sie, wenn sie das nächste Mal gefragt werden, wissen, wie sie antworten müssen und damit sie überhaupt dafür sorgen, dass sie gefragt werden, denn die können dafür sorgen. Also wenn die laut genug sagen, wir wollen über diese Sache im Parlament abstimmen, dann passiert vielleicht wirklich was. Vielleicht. Nur wenn wir was bewirken können, dann wahrscheinlich am besten jetzt, denn jetzt ist Wahlkampf. Jetzt können die Politiker sich nicht einfach umdrehen und sagen, ach, gehen Sie nach Hause, interessiert uns nicht. Denn das steht am nächsten Tag in der Zeitung. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, Politiker anzusprechen und mit denen wirklich darüber zu reden. Meine größte Schwierigkeit in solchen Gesprächen ist es immer, ernst zu bleiben. Wenn mir ein Patentanwalt im Brustton der Überzeugung erzählt, dieses Palettenpatent, Dialoge mit Karteikartenreitern, die haben Millionen investiert, um auf diese Idee zu kommen. Gut, also ich habe solche Ideen immer in der Badewanne, wer weiß, was die für Badewannen benutzen, aber genau, die baden in Geld, das ist es, ja. So, also, das alles verstehen ist leider viel Arbeit. Auf meiner eigenen Webseite PatInfo, da steht es noch nicht, ich arbeite gerade noch an der Aktualisierung, der zum Thema Selbstbefragung ist schon fast fertig, den muss ich nur noch mal ein paar Mal gegenlesen lassen. Die anderen muss ich erst noch schreiben. Also hier auf PatInfo wird demnächst was auftauchen. Ansonsten ffii.org hat natürlich immer seine Informationen und patentfrei.de ist in Deutschland auch eine sehr, sehr wichtige Organisation. Die gehen sozusagen verschiedene Wege, um ans gleiche Ziel zu kommen und arbeiten natürlich auch viel zusammen. Und die dritte Initiative, die hier steht, das ist, wenn man so will, eine, ja, so eine Art Tochter von patentfrei.de. Und zwar hat mir der Hannes erzählt, wenn Sie als, wie war das, wenn Sie als Mittelstand, nee, also ich kriege die Formulierung jetzt nicht mehr zusammen, aber wenn Sie als Vereinigung von unabhängigen Programmierern kommen, so als Verein, genau, wenn Sie als Verein kommen, interessiert sich kein Mensch für. Das sind irgendwelche Brieftaubenzüchter oder sowas, die interessieren uns nicht als Politiker. Aber BIGT ist eine Interessengemeinschaft der IT- und Kommunikationsindustrie oder so ähnlich. Muss man mal gucken, bigt.de. Die haben auch in dieser Selbstbefragung des Patentamts sich zu Wort gemeldet. Da tut sich auch was. Also wer eine Firma hat, kann da ruhigen Gewissens beitreten. Das ist ein seriöser Auftritt. Die wenden sich auf seriöse Weise an Politiker und vertreten also wirklich die Interessen der Softwareindustrie. Und das heißt keine Patente. Im Gegensatz zu zum Beispiel Industrie- und Handelskammer. Die ist groß genug, die kann sich Schizophrenie leisten. Also die Industrie- und Handelskammer, die hat schon mal richtig tolle Texte gegen Softwarepatente ins Spiel gebracht, hat dann aber letztlich wieder gesagt, wann gibt es denn endlich hier die Softwarepatente hier? Was sollen denn unsere Softwareleute machen? Die können ja gar nichts patentieren. Also die wissen da nicht so richtig Bescheid. Trotzdem kriegen die von mir jedes Jahr richtig viel Geld, weil sie halt die Industrie- und Handelskammer sind und ich nicht austreten darf. Ich habe aber mal mit denen gesprochen, ob man das vielleicht, die können ja mal beantragen, ob sie so als Ersatz für Industrie- und Handelskammer auftreten können. Ist natürlich jetzt in nächster Zeit nicht mit zu rechnen, aber vielleicht schaffen sie es ja, dann hätten die auch richtig Geld. Gut, so, das war das, was ich hier zu sagen hatte. Mal gucken, wie lange ich gebraucht habe. Oh, das war ein Kontextmenü, Hilfe. Oh, ich habe 10 Minuten überzogen, das tut mir leid, aber ich laufe jetzt auch nicht sofort weg. Ich habe also heute Abend keine weiteren Termine mehr und stehe also jetzt gerne für Fragen und Anregungen, Wünsche, Bugreports und so weiter zur Verfügung. Dankeschön. Ja, bitteschön.
Hallo. Hallo. Ja, Peter und ich haben uns vorher schon unterhalten, das werde ich nicht alles wiederholen, aber ich glaube, ich sollte einiges wollte ich ganz gerne erwähnen. Ich glaube, wenn man Softwarepatente sind wirklich, das eigentlich ist das ein Mittel, damit man Microsoft bezahlt. Das ist ein Geldstrom von Europa nach Amerika. Das ist letzten Endes der Zweck von Softwarepatente und wirtschaftlich ist das wirklich, wirklich furchtbar. Sondern ich bin dann auch gewissermaßen kritisch, weil ich glaube, man müsste dann eigentlich juristische Argumente vermeiden. Sie haben da ziemlich viele juristische Argumente erwähnt. Ich glaube, wenn man mit Politiker redet, sollte man die eigene Erfahrung, gerade die Erfahrung als Programmierer, die sollte man nicht erwähnen. Sollte also nicht sagen, dass es sei dann nur angewandte Naturwissenschaft oder so etwas, aber man soll sagen, ja, es gibt dann tatsächlich welche praktische Probleme und da muss man, ja, das Problem mit juristischen Argumenten ist, es gibt dann immer Gegenargumente, die BIKT, die hat dann zum Beispiel Menschenrechte, also das Argument, das ist in juristischen Kreisen überhaupt nicht geläufig, obwohl er da auch ziemlich viele Kritiker sind. Und man muss dann auch ziemlich aufpassen, weil in letzter Zeit behauptet, sogar Leute, die ich vertraue, die sagen, das Ehepaar, das hat dann mittlerweile hat die Schwelle erhöht. Also die triviale Patente gibt es in letzter Zeit. Haben Sie keine Beispiele aus letzter Zeit, oder?
Doch. Also ich weiß nicht, zählt 2006 als letzte Zeit?
Also wir haben dann bei der Petition auf Holländisch übersetzt, da haben wir gewisse Beispiele erwähnt und da wurde sofort beanstandet, dass es nicht mehr zutrifft. Also
dazu, also ich kann zu alledem was sagen.
Ja, ich glaube, das war es schon. Also man müsste praktische Erfahrung, dass das den tatsächlichen Betrieb in Europa schädet. Und ich glaube, man müsste dann auch darauf vorbereitet sein, dass die Patente in viele Bereiche führen zu Problemen, und nicht nur im Softwarebereich, sogar im Medizinbereich, wo jedermann immer sagte, ja, wenn wir nur irgendwo Softwarepatente brauchen, dann wäre es im Medizinbereich. Das ist auch falsch. Ich glaube, man müsste dann auch nicht versuchen, dann irgendwie zu beweisen, dass Software etwas Besonderes ist. Patentprobleme gibt es überall.
Ja. Jo, danke für den Beitrag. Möchte ich erst noch darauf antworten. Und zwar erstmal zu Frage 2 mit den Trivialpatenten und aktuellen Beispielen. Ich habe noch nicht ein einziges nicht-triviales Softwarepatent gesehen. Ich habe viele Patentschriften gelesen, also mehrere hundert. Das ist für einen Programmierer richtig viel. Und nicht eins von denen wäre etwas gewesen, wofür ich jemanden, der das im ersten oder zweiten Semester Informatik geschrieben hätte, eine gute Note geben würde. Das war alles Müll. Einschließlich MP3, einschließlich RSA. Und wenn Sie mir nur ein einziges nicht-triviales Softwarepatent geben, her damit, würde mich sehr freuen, denn meine ganze Argumentation, ich möchte gar nicht mit Trivialpatenten agieren. Ich würde liebend gerne ein nicht-triviales Beispiel bringen und zeigen, warum auch das fürchterlichen Schaden anrichtet. Es gibt nur keine. Ich habe noch nicht ein einziges. Her damit, ja. RSA? Verschlüsselungsalgorithmus. Man nehme einen vorhandenen mathematischen Satz und benutze ihn. Das ist das Patent. Der Satz ist nicht trivial. Die Benutzung ist trivial. Also ich selbst war eigentlich schon der Ansicht, dass RSA nicht trivial sei. Dann habe ich mal mit einem Kryptografen drüber gesprochen. Der hat mich angeguckt, als käme ich vom Mars. Natürlich ist das trivial. Naja, und MP3 habe ich auch immer viel Hochachtung vor gehabt. Da hat sogar Hartmut Pilch gesagt, naja, da könnte man sich vielleicht drüber nachdenken, jetzt kein Patent, sondern irgendwas anderes mit vielleicht 5 Jahren Wirkungsdauer, bis wir dann mal in die Patentschriften reingeguckt haben. Was steht denn da drin? Ja, Patent auf Speicherplatz vorgeben, Qualität anpassen. Hallo? Was ist das? Es ist allerdings nicht nur ein Patent, es gibt noch mehr MP3-Patente. Ein anderes lautet zum Beispiel, ich möchte Stereo komprimieren. Jetzt könnte es ja sein, dass die Kanäle sich irgendwie ähneln. Dann komprimiert man sie lieber zusammen, also die Summe und die Differenz der beiden Signale, kriegt dann ja, Werte, die sich halt schöner komprimieren lassen. Und das gilt natürlich nur dann, wenn die Kanäle sich ähneln. Und bei der Bewertung der Ähnlichkeit zieht man jetzt heran, ob man den Unterschied hören kann oder nicht. Das ist patentiert. Also nicht zu ermitteln, ob es einen hörbaren Unterschied gibt oder sowas. Das wäre ja vielleicht wirklich nicht trivial. Nö, das Patent lautet, wir nehmen einen vorhandenen Algorithmus, um einen hörbaren Unterschied zu ermitteln. Wenn er eine 1 ausliefert, komprimiere ich die beiden Kanäle getrennt. Wenn er eine 0 ausliefert, dann komprimiere ich die Summe und die Differenz. So, das ist ein zweites von ungefähr 20 Softwarepatenten auf MP3. Das nicht trivialste Softwarepatent, das wir bis jetzt gesehen haben. Zu der anderen Sache mit den juristischen Argumenten. Da ist vielleicht noch wichtig, ich habe hier ab und zu so schöne grüne Ausrufezeichen gezeigt. Ich bin übrigens kein Mörder, wenn da Kill All steht, das bezieht sich auf Signale. Also Kill ist ja Englisch für Signal geben, Unix zumindest. Ne? Und alle, die hier sind, haben das wahrscheinlich so verstanden. Also ich möchte hiermit Signale setzen gegen Softwarepatente. So, hier haben wir zum Beispiel so ein grünes Dings. Das sind unsere Argumente. Das ist die Praxis des Programmierers. Also das ist jetzt für uns, dass wir merken, wenn wir Beispiele bringen, bitte nur erteilte Patente und keine, die nur beantragt worden sind. Das ist unsere Alltagserfahrung. Was haben wir noch? Nee. Ja, ja. Moment. Noch 10 Sekunden, dann komme ich genau zu dem Punkt. Jetzt kommen wir nämlich hier zu den juristischen Sachen. Das ist nur eine Merkregel für uns, dass wir nicht falsch reden. Software patentierbar. Und das alles hier ist ohne Ausrufezeichen. Damit müssen wir nicht argumentieren. Das ist nicht unser Job, das sollen Juristen machen. Aber das müssen wir verstehen, damit wir uns nicht selbst ins Knie schießen. Also wir müssen wissen, wie die Gegenseite argumentiert, nämlich juristisch. Und das müssen wir hier durchschauen. Und nur dann, wenn wir es durchschauen, können wir unsere eigenen Argumente vernünftig ins Spiel bringen. Und ausführlich können wir uns da gleich noch drüber unterhalten. So.
Ja, es war ja in der letzten Zeit davon die Rede, dass also so zwei Wissenschaftler aus den USA plötzlich die These aufgestellt haben, dass Patente und Urheberrecht oder überhaupt die Idee des geistigen Eigentums überhaupt inzwischen mehr oder weniger überholt und möglicherweise generell kontraproduktiv sei. Ist das ein Argument, was noch zu stark umstritten ist, oder ist das gut genug abgesichert, um das in der Diskussion benutzen zu können? Oder wie sieht das überhaupt aus, wenn man das benutzt? Ist man dann sofort aus der Diskussion völlig raus, oder was passiert dann?
Es kommt darauf an, mit wem man redet. Also ich würde damit nicht ein Gespräch eröffnen, auf gar keinen Fall. Und erst, wenn ich das wirklich belegen kann, also wenn ich eine wissenschaftliche Studie von einem angesehenen Menschen oder angesehenen Institut auf den Tisch legen kann, dann kann ich es auch ins Spiel bringen. Aber das sollte ich erst dann machen, wenn ich meinen Gesprächspartner gut genug kenne, um zu wissen, dass er mich nicht sofort in die Open-Source-Langhaar-Fuzzi-Ecke schiebt.
Ja, gibt es da prominente Namen, die man zitieren kann? Also.
Ja. War neulich bei Heise. Nobelpreisträger hat sich in der Richtung geäußert.
Ach, Nobelpreisträger, okay,
das ja, ist gut genug. Das reicht.
Fragen Sie mich nicht, wo ich das gelesen habe, aber Ray Kurzweil hatte wohl eine Prognose getroffen vor einigen Jahren, dass das Patentsystem, so wie es existiert, sich immer weiter aufschaukelt und Patente immer wertvoller werden und immer weniger Nutzen bringen. Am besten einfach mal in Google suchen nach Patente und Ray Kurzweil, da wird man dann gegebenenfalls auch was zu finden.
Oh, okay, danke. Kann ich mal gucken, ja. Wer möchte?
Also zunächst mal danke für den tollen Vortrag. Ich habe noch eine Ergänzung dazu, und zwar wird ja von den Befürwortern von Softwarepatenten noch gerne eingebracht, das Argument, dass man sagt, ja, Patente fördern ja die Wirtschaft, also ja, Wirtschaftlichkeit wird gefördert, und das soll ja auch der Softwarebranche nicht vorenthalten werden, also sie würde quasi zugrunde gehen, wenn man nicht da auch wenn man es nicht patentierbar macht. Und das finde ich immer wieder paradox, weil die Realität hat das ja schon widerlegt. Die Softwarebranche hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hervorragend entwickelt ohne Softwarepatente. Und Softwarepatente hätten da eigentlich nur noch Schaden angerichtet. Und das wurde ja schon von der Realität bewiesen. Deswegen ist das Argument sowas von widersprüchlich in sich mit der Realität.
Ja, stimmt. Und das muss man den Politikern sagen, weil sie es sonst nicht wissen. Und man muss dabei ernst bleiben, das ist immer das Hauptproblem bei den lächerlichen Sachen, die man hier so vor die Nase bekommt. Man muss ernst bleiben, man darf sich nicht, da hinten war noch eine Wortmeldung.
Ja, leider gibt es dann Arschlöcher, die dann sagen, ja, aber mittlerweile hat die Softwareindustrie eine Reife erreicht, dass sie jetzt Softwarepatente braucht.
Ja, hört man immer wieder, aber ich hoffe, ich habe ein paar Gegenargumente genannt.
Naja, also bei den Gegenargumenten, da fällt mir noch ein, dass es für Software derzeit ja sehr wohl ein Urheberrecht gibt. Und ja, das Urheberrecht ist sicherlich nicht perfekt, aber es hat an vielen Stellen auch tatsächlich schon was gebracht. Es gibt Hersteller, die ihre Quellcodes wegen dem Urheberrecht und wegen der GPL offengelegt haben. Nicht, weil sie das gerne getan haben, sondern einfach, weil sie da gerichtlich zu gezwungen worden sind. Also das ist eine Sache, die funktioniert. Und wieso soll man da an der Stelle noch Softwarepatente machen?
Genau, das ist ein Teil von dem, was ich hier schreibe. Man braucht sie nicht. Wir haben das Urheberrecht, das funktioniert perfekt. Wer, wie wir zum Beispiel, freie Software schreiben will, der benutzt die GPL und benutzt das Urheberrecht. Wer keine freie Software schreiben will, der nimmt eine andere Lizenz und hält seinen Quelltext geheim.
Tut mir leid, aber das ist Schwachsinn. Also keiner würde sich 10.000 oder 50.000 Euro leisten für ein Patent. Ein
keiner würde ein Patent anmelden, wenn er Urheberrecht bekommt, gratis bis 70 Jahre nach seinem Tode, also für Sie wahrscheinlich bis in den 22. Jahrhundert, dann würde man keine Patente anmelden. Ich glaube, das ist nicht das richtige Argument.
Ja, wir wollen ja auch keine Patente anmelden. Ja, also
es gibt schon Leute, die solche Patente anmelden wollen. Und es geht dann über die es steht sogar im Urheberrechtsgesetz, ja, ich rede jetzt als Advocatus Diaboli, aber im Urheberrecht steht, dass die grundlegenden Prinzipien vom Paragraph 69a, glaube ich, von Software, die sind dann nicht vom Urheberrecht geschützt. Mhm. Also die hinterliegenden Prinzipien. Und die wollen gewisse Leute
schon schützen. Das ja, und die kann man auf die Weise am allerbesten schützen. Trennung von Quelltext und ausführbarem Code. Perfekt.
Okay, das wäre schon eine Lösung.
Aber und deswegen, das ist etwas anderes. Also das zusammen, das Urheberrecht zusammen mit der Trennung von Quelltext und ausführbarem Code. Und deswegen ist Software was Besonderes. Das unterscheidet Software von zum Beispiel einem Auto, das man ja auseinanderschrauben kann und gucken, wie es funktioniert. Das geht bei Software nicht. Und auch das muss man den Politikern sagen, weil sie es nicht wissen. Die haben noch nie einen Quelltext gesehen. Ja,
aber
die
Funktionalität kann man auch manchmal von außen sehen.
Da können wir uns gleich mal ausführlich drüber unterhalten. Also wer schon mal programmiert hat, weiß, dass es unglaublich schwierig ist, so eine Funktionalität nachzuprogrammieren, weil man ja jeden Fehler, den der andere gemacht hat, genauestens kopieren muss, weil sich sonst die Benutzer beschweren. Der stürzt gar nicht ab, wenn ich da drauf klicke.
Ja, aber da gibt es den anderen Einwand, mit dem ich ein bisschen mehr Probleme habe. Das ist nämlich, dass irgendwie bei so Embedded-Kram, wenn der also reverse-engineert und kopiert wird, wenn man eben im Prinzip durch Abschleifen der Schichten oder so ähnlich die Software, die dann in einem EEPROM zwangsweise drinsteckt bei so einer Maschine, bei irgendeiner Maschine eben mitkopiert.
Oh, Verstoß gegen das Urheberrecht, wo ist das Problem? Da braucht man kein Patent für, um das zu schützen. Wer das macht, kopiert die Software. Unlizenziert und verstößt gegen das Urheberrecht. Fertig.
Okay.
Da hinten ist eine Wortmeldung.
Was passiert denn jetzt, wenn man ein Programm desassembliert?
Also ich habe das mal gemacht. Das war richtig Arbeit. So richtig Arbeit.
Weil so kann man die Funktionalität nachvollziehen,
ja,
und es nachprogrammieren.
Das ist... Ich sage so, das ist richtig, richtig, richtig Arbeit, das zu machen. Und also ich habe manchmal sogar das Phänomen, ich habe sogar den Quelltext vor mir und es geht darum zu verstehen, wie diese Software funktioniert, um sie dann einsetzen zu können. Und dann in, ich sag mal, 80% aller Fälle beschließe ich, ich lasse den Quatsch, ich schreibe die Software einfach komplett neu. Ich gucke, was sie so ganz, ganz grob ungefähr macht, frage den Kunden, was er wirklich will und dann schreibe ich die Software neu. Das geht schneller, als die Software auseinanderzunehmen.
Es ist urheberrechtlich nicht immer erlaubt, das zu machen. Fast niemals.
Ja, genau. Und nur in Ausnahmefällen, da könnte ich jetzt auch was zu erzählen. Die Samba-Leute haben da einschlägige Erfahrungen mit. Die durften es nämlich erst dann machen, nachdem sie tolle Briefe geschrieben haben, die dann nie beantwortet wurden und so weiter. Also Disassemblieren, was da steht, das reicht. Wer den Quelltext geheim hält, hat eine sehr, sehr gute Sicherheit dagegen, dass niemand die tiefste, innerste Funktionalität seiner Software verstehen wird. Denn durch ein paar Megabyte Disassembler wühlt sich keiner durch. Jedenfalls nicht freiwillig.
Ja, die Ausnahme, dass Sachen, die halt in der realen Welt ablaufen, dass die patentiert würden, selbst wenn Software Bestandteil ist, die wird ja von Ihnen akzeptiert. Jetzt ist das ja so, da setzt sich vielleicht ein Physiker hin oder sowas oder ein Chemiker oder sowas und der baut irgendwas Tolles und das hat Software als Bestandteil. Wieso darf das ein Chemiker, aber ein Mathematiker darf das nicht? Weil ein Mathematiker, der denkt ja nur nach. Der hat keine Maschine, die irgendwo hilft. Der hat, aber der könnte ja auch irgendwas Tolles erfinden. Vielleicht die schnelle Fourier-Transformation oder sowas. Mhm. Da sehe ich halt irgendwie auch den Unterschied zwischen der aktuellen amerikanischen Definition, die sagt, eine Transformation kann auch patentiert werden, und der deutschen, die aber immer, oder der europäischen, die verlangt, das muss auf jeden Fall irgendwie mit der realen Welt was zu tun haben.
Ja, die Frage ist, was haben wir davon, wenn wir ein Patent auf zum Beispiel eine Fast-Fourier-Transformation zulassen? Der Sinn eines Patents, also der ursprüngliche Sinn, ist die Offenlegung. Und der Mathematiker, der wird, also wenn er es jetzt nicht patentieren kann und er weiß, dass er es nicht patentieren kann, dann wird er ein Paper schreiben. Er hat einen bahnbrechenden neuen Algorithmus gefunden, ist sein Algorithmus, ist sein mathematischer Satz, veröffentlicht er, kriegt eine Field-Medaille oder sowas dafür Nobelpreis gibt es ja nicht in der Mathematik, ist berühmt und kann sich die Firma aussuchen, wo er den Algorithmus implementieren möchte, auf noch so exotische Hardware. Wenn er das jetzt patentieren kann, was wird er machen? Erstmal, er wird gar nichts veröffentlichen, bis er sein Patent hat. Das heißt, 6 Jahre lang wird er schweigen und die Welt muss 6 Jahre lang länger, 6 Jahre länger mit schlechteren Algorithmen leben. Das heißt, die Welt verliert. Und gut, sobald er dann der Einzige ist, der diesen Algorithmus benutzen darf, und in der Zwischenzeit hat ihn vielleicht auch ein anderer parallel entdeckt, kann ja auch sein, ist sogar sehr wahrscheinlich, das passiert ständig, dann darf aber der Zweite den nicht mehr benutzen. So, das heißt, die Welt verliert auf jeden Fall. Vielleicht kriegt der eine dann eine goldene Nase. Das kann sein. Aber die Welt als Ganze verliert. Das heißt, es ist unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten falsch, dieses Patent zu erteilen, selbst wenn man dann diesem Mathematiker seine goldene Nase klaut, die er übrigens trotzdem kriegt. Wenn er der Entdecker des super tollen, neuartigen Fourier-Transformationsalgorithmus ist, der würde auf Händen durch jede Uni getragen. Also der braucht sich darum keine Sorgen zu machen. Nur er kann natürlich nicht so viel Geld einsammeln, wie wenn er jedem Menschen auf der Welt verbieten darf, denselben mathematischen Algorithmus ebenfalls zu entdecken. Was in ein paar Jahren wahrscheinlich sogar normal sein wird. Also jetzt, Mathematik arbeitet ja auch immer weiter und auch da werden Sätze parallel entdeckt. Gibt es auch in der Physik, das J-Psi-Teilchen, das wurde gleichzeitig von einem Herrn J und einer Arbeitsgruppe J und einer Arbeitsgruppe Psi entdeckt, deswegen heißt es J-Psi-Teilchen. Unisys und IBM haben beide ein Patent auf JIF gekriegt, also LZW wurde auch mehrfach parallel entdeckt und sogar mehrfach patentiert parallel. Ist natürlich ein Fehler gewesen, aber der würde nicht behoben, sondern der bleibt halt drin. Und naja, und wenn man sich die Praxis anguckt, der Mathematik, die Praxis der Programmierung, spricht alles dafür, dass wir besser fahren, wenn wir es dabei belassen, dass man das alles nicht patentieren kann. Also Volkswirtschaft ist hier das wichtigste Argument, auch wenn ein einzelner Mensch dadurch vielleicht nicht 1 Million kriegt, sondern dann vielleicht 10 Millionen, ist es mir doch als Volkswirt lieber, ich bin Physiker, wäre es mir doch als Volkswirt dann lieber, wenn nicht der eine Mensch 10 Millionen kriegt, sondern 10 Menschen 1 Million.
Aber diese Argumentation könnte man ja eigentlich auf jedes Patent ausdehnen. Also
ja, könnte man, sollte man auch, aber das mache nicht ich, weil ich mich mit chemischen Patenten nicht auskenne. Ich habe hunderte von Softwarepatenten gelesen, aber nicht ein einziges chemisches Patent. Kann ich nichts zu sagen, müsste ich mich jahrelang einarbeiten und das mache ich nur dann, wenn es mir einer bezahlt. Ansonsten schreibe ich lieber Software, da bin ich besser drin. So, weitere Fragen? Wortmeldungen? Also ich laufe jetzt auch nicht sofort weg, aber irgendwann heute Abend möchte ich natürlich noch nach Hause fahren. Aber ansonsten, ja, danke fürs Kommen, trotz der späten Uhrzeit. Hat mich sehr gefreut, hier ein so aktives Publikum noch vorzufinden. Ja, und man liest sich im Internet, wie gesagt, unter padinfo.ffii.org, was dieselbe Seite ist wie swpad.gnu.de, das ist meine, da wird demnächst was dazu erscheinen, aber wahrscheinlich nicht mehr an diesem Wochenende, jetzt muss ich erstmal das wieder aufholen, was ich jetzt zur Vortragsvorbereitung habe liegen lassen habe. Dankeschön.